Und wir wollen miteinander Gott anbeten, indem wir einen Psalm beten und Lieder singen. Und ich lade euch ein, miteinander vor unserem Gott zu stehen. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Amen.
Organismus, Gemeinde, so lautet das Thema von der Predigt von Andreas Schäfer. Und wir lesen dazu den genialen Text in 1. Korinther 12 ab Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch der Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zur Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Und Herr Jesus Christus, wenn wir das lesen, dann staunen wir und sind begeistert und wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir diese Identität haben, dass wir zu deinem Leib gehören, dass wir Teil deiner Christusperson sind, dass wir Anteil an dem haben, wer du bist, wie du bist, was du hast, was du tust, was du tun wirst. Was für ein gewaltiges Geschenk. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und dass deine Prinzipien so anders sind als das, was wir kennen aus der Welt, aus unseren eigenen Prägungen und Strebungen. Du fügst das zusammen, was nicht zusammenpasst, was ich niemals selbst gegenseitig aussuchen würde. Du gibst dem Schwachen, dem Letzten ganz besondere Ehre. Und du weißt auch, wo uns diese Gedanken herausfordern, wo sie uns vielleicht überfordern, wo wir ein Stück weit auch leiden oder traurig sind an der Diskrepanz zwischen dem, wie es doch eigentlich ist und wie wir es teilweise wahrnehmen. Und du weißt, wo in unserem Miteinander und Füreinander das noch nicht sichtbar ist, was wir hier gelesen haben. Und wir wollen dich deshalb von Herzen bitten, dass du auch an diesem Morgen durch deinen Geist weiter an uns arbeitest, unsere Herzen erreichst, Herr Jesus, und dass du uns hineingestaltest in das Hirtenwesen deiner Christusperson. Und wir beten auch für die, die mit uns diesen Gottesdienst feiern, hier im Raum oder auf YouTube und die noch nicht zu deinem Leib gehören. Wir bitten dich, füg sie hinzu. Und das beten wir auch ganz besonders für unsere Kinder. Und dann wollen wir dir auch danken, dass die Einheit dieses Leibes und dieser Organismus viel größer ist als der kleine Ausschnitt, den wir heute Morgen hier sehen, für den wir von ganzem Herzen dir dankbar sind. Aber danke, dass es noch viel mehr ist als das. Und wir wollen Anteil nehmen auch am Leid und am Ergehen unserer Geschwister in der ganzen Welt, ganz besonders an denen, die bedrängt sind und die verfolgt werden. Und dich bitten, dass du sie durchträgst und durchbringst, dass du sie stärkst, dass du sie bewahrst. Und ganz besonders auch für deine Gemeinden im Nahen Osten wollen wir beten, dass du ja als der Allmächtige ihnen hilfst und zur Seite stehst. Und auch für die Gemeinden in unserem Land wollen wir dich bitten, Herr Jesus, dass du dein Werk tust. Wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust, dass du sie bewahrst, dass du sie vollenden wirst. Und wir wollen dich, das Haupt, den Retter, den Hirten, den Herrn anbeten und loben. Amen.
Organismus, Gemeinde, so haben wir es als Thema über diesen Gottesdienst gestellt und damit auch als Thema zum Abschluss unserer diesjährigen Gemeindefreizeit. Gemeindefreizeit in La Höhe, das ist immer was ganz Besonderes und jeder hat ihren besonderen Charakter, die in diesen letzten Tagen logischerweise auch wieder La Höhe Gemeinde auf dem Weg. So stand es drüber und klar, der Freitagvormittag, der bildete einen gewissen Fokus, denn wir wollten natürlich, wir Ältestenrat, wollten natürlich unsere Gemeinde mitnehmen in diesen Gemeindeentwicklungsprozess, wie wir es genannt haben, und haben uns den Freitagvormittag relativ scharf konzentriert auf dieses kleine Mini-Ausstückchen aus unserem Gemeindeleben. Wie kann es gut weitergehen? Wie können wir für unsere La Höhe Gemeinde einen guten Raum zur Entwicklung schaffen? Wir haben von den Netzwerken gesprochen und von den Verantwortlichen dafür, haben uns ausgetauscht in Plenumsrunden und Kleingruppen, alles wunderbar, und haben miteinander das Ganze unter das Leitwort gestellt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, das uns als La Höhe Gemeinde seit gut 20 Jahren begleitet, wo Jesus Christus sagt, handelt, bis ich wiederkomme. La Höhe Gemeinde, Jesus Gemeinde. La Höhe Gemeinde, wartende Gemeinde. Und La Höhe Gemeinde, dienende Gemeinde. Handelt, bis ich wiederkomme. Investiert in das Leben auch der Gemeinde. Und genau das hat uns beschäftigt. Aber ganz klar, uns war das sehr, sehr wichtig. Und wir freuen uns sehr, dass das offensichtlich in Kopf und Herz angekommen ist, dass wir jetzt diesen Fokus ganz bestimmt nicht verengen wollen auf dieses kleine Stückchen, was uns am Freitagvormittag beschäftigt hat und was wir in großer Treue und Klarheit auch in den nächsten Wochen und Monaten umsetzen werden. Keine Sorge. Aber wir wollten den großen Raum, den großen Horizont ins Visier nehmen. Denn das ist das Geschenk neutestamentlicher Gemeinde, dass sie nicht von einer äußerlichen Erfahrungswelt her leben muss. Oh, das wäre bei allem Schönen, das wäre ja richtig tragisch. Sondern neutestamentliche Gemeinde fußt, gründet in dem, was noch nicht sichtbar ist, im eigentlichen, wesentlichen. Sie fußt, sie gründet in den Worten und in den Zusagen unseres Gottes. Wir haben uns da wieder uns das vergegenwärtigt, uns daran erinnert, dass das Eigentliche von Gemeinde nicht zu sehen, sondern zu glauben ist. Ich erinnere euch in großer Regelmäßigkeit daran, weil das so wesentlich für unser Kopf und für unser Herz und für unser Tun in Gemeinde. Das Wesentliche von Gemeinde wird nicht gesehen, sondern geglaubt. Und aufgrund des Glaubens wird gehandelt. Aus der Lehre folgt Leben. Und dann darf man das erkennen und mitkriegen. Aber gegründet sind wir, Kolosser 3, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann dann werdet auch ihr offenbar werden in Herrlichkeit. So gilt das auch für Gemeinde. Und deswegen haben wir uns am ersten Abend mit dem Epheserbrief beschäftigt und haben im Epheserbrief miteinander uns an diesen wunderbaren, großen Alpenpanoramablick des Apostel Paulus gefreut, dass er sagt, ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und da werdet ihr miterbaut, seiner Wohnung Gottes im Geist. Das ist das wunderbare Geschenk. Und das wird noch getoppt, noch gesteigert, indem Paulus sagt, ihr seid nicht nur zu dieser Bürgerschaft, nicht nur diese Familienangehörige, nicht nur in diesem Bauwerk mit drin, sondern ihr seid sogar mit seiner Person verbunden. Und da kommt dieses starke Bild, was wir heute Morgen wieder vor uns haben. Ihr gehört zu dieser Christusperson. Er, der Kopf, er, das Haupt, wir, der Körper, wir zu seinem Leib, die einzelnen Körperteile, Glieder gehörend. Was für ein Bild. Wir sind Teil der Christusperson, Epheserbrief. Und damit wir nicht in dieses kleine, verengte Leitungsbild hineinrutschen, da verharren, haben wir neben Epheserbrief Kapitel 2 uns gestern Vormittag insbesondere noch diese erweitertes Leitungsverständnis der Bibel vor Augen geführt. Ach, es geht doch nicht nur um die paar, die irgendwo eine sichtbare Leitungsaufgabe auch in der Laö-Gemeinde haben. Das wäre ja unglaublich armselig. Sondern Gemeinde lebt von dem einen großen Hirten, von dem einen Leiter, von dem der Hebräerbrief sagt, das ist der große Hirte, von dem der erste Petrusbrief sagt, das ist der Erzhirte, von dem sich alle Leiterschaft ableitet. Und alles, was wir über Leiterschaft denken innerhalb der Gemeinde, nicht in dieser Welt, aber in der Gemeinde, leitet sich von der Leitungsperson, vom großen Hirten ab. Geleitet wird vom großen Hirten Jesus her. Er, Johannes 10, der von sich sagen kann, ich bin der gute Hirte. Ist der, der nun uns das zeigt, was es heißt, zu leiten. Leiten ist bei Jesus dienen. Und wenn das bei jemandem nicht nur einfach eine Hülse war, die man natürlich sagen kann, sondern wirklich gefüllt war mit Leben, damals und heute, dann bei Jesus. Deswegen gehört zu aller Leiterschaft immer die Hingabe, die Selbstlosigkeit. Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, hat Jesus gesagt. So dass ich diene und gebe mein Leben zu einer Lösung für die vielen. Und der sein Leben für seine Schafe gegeben hat, damit sie, wie wir es gesagt haben, zu seinen Privatschafen werden. Meine Schafe gibt er alles, damit er sie in dem Schutzraum seiner Aula, seines Stalls, auch jetzt verteidigt. Gegen alle Macht des Bösen, von außen und von innen, nimmt er den Kampf auf um jedes einzelne Schaf. Und er ist nicht nur der Verteidigungseinsatz als Leiter tätig, sondern er übernimmt auch die große Versorgungsverantwortung. Wir sind unter seiner Prokura, unter seiner Sorge. Das ist Leitung. Und das ist Leitung im neutestamentlichen Sinn. Und von dieser Leitung, die jeder von uns unmittelbar, ohne Zwischenstation erfahren kann, denn jeder von uns hängt unmittelbar an diesem Kopf, an diesem Haupt, an diesem Leiter, dürfen wir alle Leiterschaft in unserer Gemeinde und in der Gemeinde Jesu an sich ableiten und Leitung erleben auf allen Ebenen, mit Amt und ohne Amt, in allen möglichen Tätigkeiten, ein riesengroßes Tätigkeitsfeld, haben wir miteinander gesagt, wo geleitet, wo Dienst geschieht, in Selbsthingabe und in Verteidigungseinsatz und Versorgungsbereitschaft ist unter anderem der Dienst, der geschieht im Gebet. Und deswegen war es uns sehr, sehr wichtig, dass wir gestern Abend natürlich unter Kapitel 2, 42 der Apostelgeschichte zusammen sein konnten. Was für ein Geschenk! Die Gemeinde blieb aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen. Wir haben das Vorrecht, Abendmahl feiern zu können und im Gebet. So ein Geschenk gestern Abend, noch einige Stunden gemeinsam zu beten können in Lobpreis, Bitte und Fürbitte. Was für ein Reichtum! Und neben Lukas 19 und Epheser 2 und natürlich Johannes 10 und Apostel 2, 42, tja, haben wir gesagt, also wir müssen nochmal 1. Korinther 12 streifen. Denn wir gehen davon aus, dass annähernd 95% von Ihnen und von euch heute Morgen gesagt haben, kenne ich. Wer kennt nicht 1. Korinther 12? Und wenn nicht die Bibelstelle, dann doch zumindest das, was dahinter steckt. Dass der Apostel Paulus sich so unglaublich viel Zeit nimmt, in der korinthischen Gemeinde, in der Fragebeantwortung, auf dieses Thema einzugehen. Auf das Thema, wie ist das eigentlich zu verstehen mit diesem Club der Jesusleute? Und viele von uns wissen, die korinthische Gemeinde, was jetzt den Steuerungsbedarf betrifft, hat einen hohen Steuerungsbedarf. Und jetzt kommt Paulus liebevoll in diese Gemeinde hinein und erklärt in den vielen Sätzen, von denen wir nur einen Teil heute Morgen gelesen haben, wie das zu verstehen ist. Und das merken wir, wir brauchen das, nicht nur die Korinther damals. Wir brauchen das auch, obwohl wir es kennen. Wir brauchen es, weil wir uns immer wieder neu, ganz bewusst an dem, was uns vorgegeben ist, orientieren wollen. Wir sind doch inzwischen schon, viele von uns, schon so lange mit Jesus unterwegs, so lange auch mit sich selbst und in der Gemeinde unterwegs, dass wir wissen, das ist keine Statik, das Motto, ich habe das einmal geschnallt, wie das läuft mit dem Leib und dem Körper und dem Haupt, sondern wir denken immer wieder, da gibt es eigenartige Verschleißerscheinungen. Das heißt, dass das rutscht weg. Das wird neblig, das Bild verschwindet, was anderes tritt in den Vordergrund. Und deswegen müssen wir immer wieder neu auf das Grundbild. Ihr wisst es doch. Ein blödes Gespräch im Blahö-Kontext, kann es ja geben. Also ein blödes Gespräch im Blahö-Kontext und die ganze schöne Wahrheit von 1. Korinther 12 scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Einmal noch ganz normal vielleicht eine eigene doofe Erfahrung oder eine schwierige Phase oder ein bisschen zu viel Selbstbespiegelungsterrain, das sind wir ja auch nicht gegen gefeit. Und plötzlich ist die ganze Wahrheit von 1. Korinther 12 weg. Das heißt, es ist eine beständige Aufgabe der Gemeindeleitung und der einzelnen Glieder einer Gemeinde, sich immer wieder auf die uns lehrmäßig vorgegebene Grundlinie zu begeben und von dort aus wieder zu starten. Komm, wir starten nochmal bei 1. Korinther 12. Ich weiß, ich werde morgen nicht die Schöpfung neu erfinden. Keine Sorge, aber ich werde euch an die Schönheit der Schöpfung gerne liebevoll erinnern. Was ist denn heute Morgen für uns elementar? Abschließend, zusammenfassend, sackzubindend für unsere Gemeindefreizeit und für unsere gesamte Gemeinde uns wichtig, von diesem Lehrtext 1. Korinther 12 uns mitzugeben. Erinnern wir uns zuallererst daran, erster Gedankengang, ganz elementar, Gemeinde ist ein Wunder. Gemeinde ist ein Wunder. Wir können es noch spezifischer sagen, für all die es wollen. Gemeinde ist sein Wunder. Gemeinde ist sein Wunder. Ja, faszinierend, wenn ein Mensch, ein Individuum, eine einzelne Person zum Glauben an Jesus Christus kommt. Das geschieht ja immer wieder neu unter uns und wir freuen uns darüber. Wir freuen uns für jeden, der hier mit uns an Jesus Christus das Vorrecht hatte, gläubig werden zu dürfen. Jung, alt, groß, klein, wunderbar, faszinierend. Und ja, tatsächlich, ganz wichtig. Wir gehen auch davon aus, dass auch in diesen Augenblicken, während wir hier als Gemeinde zusammen sind, tatsächlich bei weitem nicht alle diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Ja, das kann die verschiedensten Gründe haben, kann den Grund haben, dass sie gerade so per Zufall über diesen YouTube-Kanal gestolpert sind und denken, was sind das denn für schräge Vögel? Ich hole mal ein paar Sätze zu und dann landen sie mit hier in diesem Gottesdienst und sind mit dabei und dann merken sie, hinter den schrägen Vögeln steht ein Mann, ein wunderbarer Gott. Und man muss an den schrägen Vögeln vorbeigucken und den Gott sehen, der dahinter steht. Und dann entdecken sie vielleicht den einen, der tatsächlich aus einer puren Liebe heraus tatsächlich seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hat. Und er hat ihn am Kreuz stellvertretend für die Schuld der ganzen Welt sterben lassen, auch für ihre Schuld sterben lassen, damit sie nicht in der Gottesferne, in der Gotteslehre mit EE, in der Gotteslehre ihr Leben und ihre Ewigkeit verbringen müssen. Sondern die Chance haben, zu ihm gehören zu dürfen, einer Gemeinschaft mit ihm leben zu können. Oder wie es eben Paulus in 1. Korinther 12 sagt, der Heilige Geist, Gottes Geist in ihr Leben einzieht und sie jetzt autorisiert werden, einen Satz zu sagen, also mit Kopf und Verstand und Herz zu sagen, nämlich diesen Satz, Herr ist Jesus. Wer den Satz sagen kann, Herr ist Jesus, der hat's. Weil Herr ist Jesus, ist das Bekenntnis aller Christen aller Zeiten. Herr, das heißt Gott, ist Jesus, der Christus, der Messias, der Retter, das ist das Bekenntnis. Und wenn Sie sagen, das habe ich so für mich noch nicht. Ja, natürlich. Jeder von uns hat irgendwann einmal den Startschuss gegeben, dass diese universale Wahrheit für Sie individuell gültig, greifbar ankommt. Und deswegen machen wir Ihnen heute Morgen, genau heute Morgen, wo es um ein Insider-Thema der Gemeinde geht, diesen Mut. Kommen Sie dazu, um ihretwillen, um des Rufes Jesu willen. Sagen Sie, ich will auch zu diesem Jesus gehören. Ich will auch bei ihm zu Hause sein, seiner Liebe angenommen sein. So, wenn das passiert ist, dann denken jetzt viele Christen, gut, das war's jetzt erledigt, jetzt bin ich ja Christ und ich lebe mit Gott und wunderbar und ich komme in den Himmel und das stimmt ja alles. Und jetzt kommt ein zweites Wunder, ein zweites Phänomen. Das ist nicht automatisch mit eingepreist, nämlich, dass jeder Einzelne zum Glauben an diesen Gott gekommen ist, dass jeder Einzelne von diesen zum Glauben gekommenen in einer einzigartigen Verbindung mit Jesus selber ist und dadurch, dass alle da drin sind, auch untereinander eine einzigartige Verbindung haben. Das ist das, was mit Familie gemeint ist, mit gleichem Bürgerrecht, mit in einem Bauwerk zusammen oder mit dem Bild, dem großen Bild vom Körper. Das ist ja ein Bild, Kopf, Haupt, wie auch immer die Sprache da ist und Glieder und Körperteile und es ist ja sofort einleuchtend. Und ganz wichtig, damit da kein Copyright verletzt wird, das gehört nicht dem Apostel Paulus. Als 1. Korinther 12 ist von ihm abgekupfert. Das gab es schon damals in der Umwelt, im säkularen Raum. Das war ein Bild, was genutzt wurde für Kommunen, das Zusammensein in Staaten und in Firmen. Und das konnte man ja für alles benutzen. Ich sage, meine Güte, das leuchtet jedem von uns ein. Und je nachdem, wie man das füllt, kriegt es unterschiedliche Nuancen. Und jetzt nimmt Paulus dieses Bild, dieses bekannte Bild in der damaligen Welt und in Anführungszeichen christianisiert es. Oder um es mit Luther zu sagen, er tauft es. Also er macht es jetzt christlich. Und indem er es christlich macht, ändert er es dramatisch. Denn ich bin mir sicher, dass die meisten von euch nicht den Bruch gemerkt haben, weil wir schon so drin sind in unseren Hörgewohnheiten, dass wir gar nicht gemerkt haben, wo Paulus nicht mehr im Bild bleibt, sondern aus dem Bild rausrutscht. Also ich lese nochmal den Satz, wie er eigentlich richtig wäre, wenn er stringent durchlaufen würde, was Paulus aber nicht will. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch der Leib. Nein, das steht nicht da. Was steht da? So auch der Christus. Nein, der Christus ist jenseits. Nein, der Christus ist nicht jenseits. Das ist der Christus. Man stockt kurz, atmet tief durch, denkt, Vorsicht, theologische Gefahr. Und dann liest man bis zum Ende des Textes und liest den Vers 27. Ihr seid der Leib des Christus. Okay. Doppelt gesagt, vorne und hinten, ich muss es wohl erst mal hören. Und steht staunend davor, dass er mir nicht nur eine schöne Metapher gebraucht hat, ein nettes Bild, um das miteinander zu kommunizieren, sondern dass Paulus tatsächlich hier absolut geistgeleitet dieses Bild eine Realität hineinfügt, die alles sprengt, was wir uns vorstellen können. Ich, der schon über die Maßen glücklich bin, zu Christus gehören zu dürfen, gerettet zu sein, das Leben mit Gott genießen zu können, nicht mehr im Gerichtshorizont mein Leben leben zu müssen, die Ewigkeiten der Gemeinschaft mit Gott vor mir habe. Alles wunderbar traumhaft. Ich bin nicht nur ein Individuum, sondern ich gehöre mit meinem Sein zu einer anderen Person dazu. Ich gehöre zur Christusperson. Ich bin Teil dieser Person. Ich bin ein Stück, kann man sich gar nicht richtig vorstellen, wenn Sie mich da anschauen, nicht wahr? Ich bin ein Stück von diesem Christus. Du, sie, wir. Und jetzt denken wir das hoch über die Millionen und Abermillionen, die auf dieser Erde mit diesem Christus so verbunden sind. Und dann springen wir noch eine Etage weiter und denken an die unzählbare, für uns, unzählbare Schar, die ja schon in seiner Gegenwart seit 2000 Jahren diesen Korpus, diesen Körper darstellt und merken, das ist jetzt wirklich nochmal eine andere Kategorie. Gemeinde, das ist ein Wunder. Und das hat er sich ausgedacht. Paulus lehrt uns, das war im Alten Testament so nicht klar. Das ist neutestamentliches Special. Und dieses neutestamentliche Special zeigt uns, wie genial der allmächtige Gott, jetzt gucken wir kurz das Alpenpanorama an, nur ganz kurz, seine Heilsgeschichte sich gedacht hat. Er holt dich zuallererst, jetzt gerade die ersten 2000 Jahre, seine Gemeinde, seinen Leib zusammen. Er ruft, er wählt vor Grundlegung der Welt durch evangelistischen Ruf Menschen in die unmittelbare Gemeinschaft mit ihm. Sie gehören zu ihm, sind Teil seines Körpers. Irgendwann, oh tatsächlich, ist das fertig. Ist das abgeschlossen. Der Römerbrief, Kapitel 11, sagt es uns, dass die Zahl dann voll ist. So, und dann ist dieser Christus aus Kopf und Körper, aus Haupt und Gliedern, dann ist er fertig. Und verstehen Sie, Sie und ich, oh Überraschung, gehören da dazu. Und es agiert in den kommenden Zeitaltern, in der Fortsetzung seiner Heilsgeschichte, der allmächtige Gott mit, logischerweise, mit seinem Körper. Unter anderem also mit dir und mit mehr. Und deswegen ist jedes Mal, wenn das irgendwo bei Menschen ankommt, die an Jesus Christus glauben, gibt es natürlich eine gewisse Reaktion. Wie soll man denn reagieren? Was soll man denn sagen? Was soll man denn dann sagen? Man kann eigentlich nur eins sagen. Danke. Danke! Danke, mein Gott! Ich fand ja schon Teil 1 den kompletten Wahnsinn. Aber Teil 2... zu dir in einer besonderen Weise dazugehören zu dürfen, zu dieser Christusperson, das sprengt nochmal meinen kleinen Rahmen. Und deswegen ist das Thema der Gemeinde so ein ganz, ganz wichtiges Thema für Jesus-Leute aller Zeiten. Weil sie werden über dem Maßen glücklich. Sie können gar nicht mal was dazu machen. Das ist ihnen ja geschenkt. Das haben sie einfach mit mir so bekommen. Da liegt dieses Päckchen da auf ihrem Lebenstisch und sie sagen nur, danke. Nur verstehen Sie, das sehen Sie nicht. Nee. Also, das sehen Sie nicht. Das können Sie nur in Anführungszeichen aufgrund der Worte glauben, Ihr Herz damit füllen und über die Maßen dankbar durch Ihr kleines irdisches Leben mit mir latschen. Gemeinde ist sein Wunder. Und wer das ein klein wenig begreift, dass er das Vorrecht hat, dazugehören zu dürfen, der steht da an jedem neuen bananendurchschnittlichen Tag. Darf sich an diese geistliche Wahrheit erinnern und vor dem allmächtigen Gott sagen, danke. Wenn aber Gemeinde sein Wunder ist, dann kommen wir relativ schnell und unaufgeregt zum zweiten Gedankengang, der über 1. Korinther 12 steht, dann ist auch klar, Gemeinde ist sein Thema. Gemeinde ist sein Thema, wird jetzt sehr, sehr schnell klar, dass Gemeinde im biblischen Verständnis nicht nur einfach ein netter Vertretungsklub von Gott auf Erden ist. Eine Art Vereinigung, eine Art ausgelagerte Botschaft. Der Allmächtige ist im Himmel, hier unten ist sein Personal, dann müssen wir irgendwie klarkommen mit, ach, wie verkürzt. Sondern Gemeinde ist sein Thema. Warum ist Gemeinde sein Thema? Ich sage es mal ganz egoistisch, weil das sein Körper ist. Das ist sein Körper. Das ist sein Ding. Und das ist nicht nur sein, sprich Jesu Ding, sondern 1. Korinther 12, lesen Sie es in aller Ruhe, die ersten 12 Verse, 11 Verse, die wir nicht gelesen haben, gehören wirklich dazu, dass der gesamte trinitarisch uns hier präsentierte Gott das zum Thema hat. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, da kommt der vor. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr, das ist Jesus. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott und Vater. Das heißt, hier wird sogar trinitarisch, würden wir sagen, operiert, um zu sagen, das Thema Gemeinde ist ein Gesamtthema des einen uns drei einig geoffenbarten Gottes. Und nie, gar nie, irgendeine Privatvorstellung von irgendeinem innerirdischen System, gar nie. Es ist Gottes Thema. Es ist sein Thema. Und das leuchtet uns jetzt auch ein. Wir verstehen ihn. Wenn wir das ernst nehmen, das sollten wir tun, wenn wir diese Worte annehmen, das wäre gut, dann gilt doch, ich bin unmittelbar mit dieser Person in einer Verbindung. Unmittelbar, jedes einzelne Mitglied. Und es ist doch für uns alle klar, er lässt sich doch nicht seinen Körper rauben. Aber nie und nimmer. Und ich fand das so eindrücklich, das hat mich wirklich heute Morgen bewegt. Dieses erste Kinderlied, wow, was war das gut. Wenn man so ein Kinderlied hinkriegt, wo auf der einen Seite die Niedrigkeit und auch das Bescheuerte der Gemeinde Jesu seit 2000 Jahren skizziert wird und gleichzeitig zum Ausdruck kommt, da ist einer, der sich das nicht nehmen lässt. Da mögen Ideologien, Systeme, Machtbereiche, Dämonisches, alles sich toben und machen, was es will und relativ viel Erfolg meinen präsentieren zu können. Er wird es sich nie nehmen lassen. Übrigens, seit 2000 Jahren sich nicht nehmen lassen, durch alle Kulturen, alle Ideologien, alle Diktaturen, alle Systeme hindurch seine Gemeinde zusammenzurufen. Er lässt sich doch seinen Körper nicht nehmen. Oder andere Bildsprache, er lässt sich doch seine Braut nicht nehmen. Ja, aber nie und nimmer. Oder eben die Bildsprache, die wir gestern Vormittag haben, er lässt sich doch seine Privatschafe nicht nehmen. Das macht er doch auf gar keinen Fall. Das ist doch nicht denkbar. Ich gehöre doch zu ihm. Und deswegen merken wir aber, sobald das bei uns angekommen ist, wenn wir den Satz sagen, Gemeinde ist sein Thema, dass ein anderer Aspekt, ich hoffe sehr, bei uns zum Leuchten gebracht wird. Denn wenn das sein Thema ist, dann sind wir bei allem, was Gemeinde angeht, auch in ihrer ganzen irdischen Gebrochenheit und Vorläufigkeit, dann sind wir immer unmittelbar, wenn es um Gemeinde geht, auf heiligem Boden. Auf heiligem Boden. Alles, was Gemeinde Jesu betrifft, ist nie deine oder meine private Spielwiese. Ist nie in irgendeiner Art und Weise Option. Kann man mal drüber nachdenken. Sondern du landest, sie landen, sobald sie mit mir im Raum der Gemeinde operieren, immer, unmittelbar, bei der Person Jesus. Und wer das ein bisschen anfängt zu verstehen, der wird in allem, was Gemeinde betrifft, natürlich eine völlig andere Kategorie von Aufmerksamkeit haben, als wenn es um die 377 profanen Dinge geht, die unser Leben sonst beschäftigen. Heilig heißt, zu Gott gehöre ich. Profan ist der Rest. Gemeinde ist heilig. Ich bin damit bei Jesus. Ich bin bei seiner Person. Das heißt, das kann ich wiederum ja nicht sehen, sondern hören und glauben. Und daraus die richtigen Schlüsse für meinen Lebensstil setzen, dass natürlich, was Gemeinde Jesu betrifft, wir alle miteinander höchsten Respekt haben. Höchsten Respekt. Schwestern und Brüder, das ist kein Club. Das ist kein Verein. Das ist keine Spielwiese zum Ausprobieren meiner privaten Ideen. Und zur Selbstverwirklichung meines verqueren Herzens. Das ist sein Körper, sein Leib, seine Sache, seine Person. Das ist heilig. Und so leben wir, und so handeln wir, und so agieren wir. Jeder Einzelne. Ich bin, wenn es um Gemeinde geht, auf heiligem Boden. Hoher Respekt. Und im zweiten Leitsatz, Gemeinde ist sein Thema. Wenn aber Gemeinde sein Wunder ist und Gemeinde sein Thema ist, ergibt sich jetzt, ohne zu große Missverständnisse erregen zu können, logischerweise der dritte Satz, Gemeinde ist mein Leben. Gemeinde ist mein Leben. Denn wenn ich im Raum der Gemeinde bin, dann bin ich in der Christusperson. Dann bin ich in der Christusperson. In dem Sinn ist Gemeinde mein Leben. Und wenn ich das für mich durchdenke, dann steht jetzt strahlend in seiner besonderen Schönheit dieses Bild noch einmal vor uns. Dieses Bild vom Haupt und dem Leib, von dem Kopf und dem Körper, von dem, was uns hier Paulus mitteilt. Denn natürlich wissen wir, dass das jetzt in aller Gebrochenheit, in aller Schwierigkeit, konfrontiert mit meiner Sündhaftigkeit, gelebt werden kann, darf und muss. Und deswegen nimmt uns Herr Paulus mit in diese Welt hinein. Und wenn er uns mit in diese Welt hineinnimmt, dann weiß man, wenn einer irgendwie Ahnung hat von Gemeinde, dann doch er. Und in der Art, wie er dieses ganz bekannte Bild beschreibt, beschreibt er ja eine ganze Reihe von möglichen Fehlentwicklungen, die es geben kann. Und lädt natürlich damals die Korinther und seitdem seit 2000 Jahren diese Körperteile, diese Organe ein, wieder auf die Grundlinie zurückzukommen. Ich deute es nur so an. Natürlich, sagt Paulus, den ganzen Stufen Christen, erste Sorte, dass es keine Stufen gibt. Natürlich. Das ist ja, das ist ganz tief im religiösen Wesen. Das religiöse Wesen braucht Stufen. Und jetzt komme ich in die Gemeinde Jesu und ich finde keine Stufen. Wer ich das sage, finde ich schon ganz komisch hier oben. Also, versteht ihr? Das muss einem klar sein. Er sagt, das ist kein oben und unten. Kein näher an Gott und weiter weg von Gott. Es ist ein Organismus. Und deswegen achten wir alle immer wieder darauf, wenn Stufenchristentum sich einschleicht. Und die zweite Sorte, die Paulus sieht, sind die Schmollwinkelchristen. Schmollwinkelchristen. Dass sie die sagen, ich finde nicht genug Beachtung, keiner sieht mich, keiner liebt mich. Und bevor wir dann sagen, das ist doch gar nicht so und ich kümmere mich auch nächste Woche mal um dich und dann so innerweltlich hinterher dackeln und trotzdem wissen, wir kriegen es ja gar nicht hin. Wer im Schmollwinkel ist, der kommt doch nicht raus, weil du immer kurz den Kopf streichelst. Das ist doch eine Einstellung. Und ich sage, Paulus, komm doch mal aus deinem Schmollwinkel raus. Sag ich, will aber gar nicht. Ich finde meine Gemeinde blöd und die Leitung missachtet mich und ich habe nicht den richtigen Wert, ich werde nicht geschätzt. Krieg kein Plakat umgehängt und kein Krönchen aufgesetzt. Kannst du weitermachen? Ich mach nicht weiter. Was ist die Antwort? Gott hat es so gewollt. Gott hat es so gewollt. Geh mit deinem Schmollwinkelherzen direkt zum Kopf. Klär das mit dem Kopf. Tritt in sein Licht hinein und prüf in seiner Gegenwart, was er, dein Hirte, dazu zu sagen hat. Und dann komm zurück und nimm den Platz ein, nein, denn nicht eine sündhafte, fehlerhafte Gemeindeleitung, sondern der allmächtige Gott in seinem Körper dir zugegeben hat. Meine Position im Leib des Christus zu akzeptieren, ist Respekt vor dem Haupt und Gehorsam meinem Herrn gegenüber und wird mich glücklich machen. Und dann gibt es diese Überheblichkeitschristen. Das ist die nächste Sorte. Das sind die, die sagen, ich bin eine Hand. Wenn es mich nicht gäbe, könnte ich den ganzen Laden einpacken. Ich bin ein Fuß, ich bin das Herz. Oder wach, was ist das? Jetzt bitte, jetzt komm doch mal runter. Wir wissen es doch miteinander ohne Medizinstudium, dass man ohne Hand gut klarkommt. Aber auf manch eine bescheuerte Drüse, die optisch jetzt nicht so prickelnd ist, könnten wir nicht verzichten. Nur so als Bild, was sagt der Paulus? Und gerade das, was uns so komisch zu sein scheint und was aus unserer Überheblichkeitssicht nicht angemessen ist, hat er mit besonderer Ehre umgeben. Denn es scheint, oh wie toll, wie Paulus das formuliert, es scheint nur so zu sein. Und deswegen ist natürlich alles von 1. Korinther 12 auf dem Hintergrund von diesem wunderbaren Satz aus 1. Samuel 16 zu sehen. Erinnern wir uns? Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Da wählt eine Hand rum, und das ist das Wichtige. Der Herr aber sieht das Herz an. Vorsicht an all uns Überheblichkeitschristen. Und neu wieder hören, dass der allmächtige Gott Ehre manch einem Mitglied gibt, wo wir denken, ja, du kannst froh sein, dass du mitlaufen darfst. Guck dir den Einzelnen nicht mit dem äußeren Schein an, sondern lerne zu sehen mit den Augen des Christus. Er gibt Ehre. Er gibt Ehre. Aber natürlich gibt es auch die Gegenseite, die Minderwertigkeitskomplex-Christen. Die ähneln ganz stark den Schmollwinkel-Christen. Die muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Und es gibt die Einzeller-Christen. Deswegen sagen die, ich bin der Körper. Und das Haupt ist der Christus. Und mehr brauche ich nicht. Irrtum, 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 Irrtum. Ja, ich hab's nicht so mit Gemeinschaft. Okay? Und die Gemeinde ist sowieso blöd. Okay? Und ich habe so eine doofe Erfahrung. Hilft alles nicht? Es hilft nichts, merken wir nicht. Unsere empirischen Spielereien heben die Setzung des Wortes Gottes nicht auf. Zurück zur Grundlinie, sagt Paulus. Zurück zur Grundlinie. Du kannst gar nicht von dir aus entscheiden, ob du dazugehören willst oder nicht. Du gehörst dazu. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Überforderungschristen. Das sind die, die alles machen. Das sind die am Ende, wir haben es nicht mehr gelesen, sind alle Apostel, alle Propheten, alle Lehren, alle Wunder. Gibt es da so quasi diese alles machenden, sonst wie Menschen? Nein, nein. Jeder sein Blatt. Ach, hör auf. Jetzt hoffe ich, dass sie irgendwo von mir erwischt wurden. Und sage, warum hat er das so formuliert? Wenn er wüsste, was ich eigentlich denke und dass alles trotzdem genauso ist, wie ich es denke. Ich habe es nicht gesagt, er hat es gesagt. Prüf es anhand dessen, was dieses Bild sagt und komm mit mir immer wieder neu auf die Grundlinie zurück. Bitte. Und lass dich von der Grundlinie aus sagen, und jetzt Herr, du unser Kopf und unser Haupt, jetzt sag mir, denn du steuerst das Ganze, was du willst, was ich heute tue und was ich heute lasse, was ich sage und wie ich mich verhalte. Ich bin direkt und unmittelbar, abhängig, gesteuert, gelenkt vom dreieinigen Gott. Denn es ist ja sein Thema. Sind wir drin? Wieder drin? Erneut drin? Dann gilt tatsächlich für heute und für die Tage, die vor uns sind, dass wir teilhaben an seinem Wunder. Teilhaben an seinem Wunder. Und da sind und sagen, danke. Ich fühle mich vielleicht gar nicht so Christus-personmäßig. Danke. Danke, mein Gott. Danke für diese Berufung. Und, mein Gott, ich verstehe, dass das deine Sache ist und dass das dir heilig ist. Und ich möchte mit großem Respekt alles bedenken und leben und sehen, was deine Gemeinde, die kleine und die große und die grundsätzliche betrifft. Und ich will dir folgen. Ich will dir folgen. Ich weiß es, Herr Jesus. Ich muss immer und immer wieder auf die Grundlinie zurück. Die Grundlinie, die du gesetzt hast. Lass mich nicht in den sichtbaren Spielwiesen mich verlieren, sondern von der Grundlinie des Wortes Gottes, von der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit wieder hinein. Jeden Tag. Wir singen es gleich. Das Brü- berühmte Lied, Logo. Und wir haben es am Eingang gesungen zu unserer Gemeindefreizeit, singen es jetzt am Schluss. Einem, dem Gemeinde unglaublich am Herzen lag, im 18. Jahrhundert lebend, war Nikolaus, Reichsgraf Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf. Und dieser Mann mit all seinen Möglichkeiten, die der Adel ihm bot, dazu müssen wir mal die Biografie lesen, scharfer Typ, hat alles investiert, teilweise eine eigene Sprache erfunden, wo wir heute denken, alles investiert, damit diese Wahrheit sich im Äußeren abbildet. Mit einer enormen Selbsthingabe, was sein Status, seine Bankkonten und Sonstiges betraf. Mit einer mutigen Verteidigung christlichen Glaubens in dem damals schon vorhandenen Liberalismus. Mit einer herzensbewegenden Versorgungsverantwortung ist er für Gemeinde unterwegs gewesen, weil er wusste, ich gehöre zu diesen Beschenkten, die zu seinem Leib gehören dürfen. Ich habe höchsten Respekt, dass ich so nah an Jesus ran darf. Und ich will heute das tun, was du willst. Herz und Herz vereint zusammen. Sucht in Gottes Herzen Ruhe. Lasst eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder. Er der Meister, wir die Brüder. Er ist unser. Und wir sind sein. Kommt, wir beten. Herr Jesus Christus, als ein ganz kleiner Mini-Teil dürfen wir in diesen Augenblicken etwas abbilden, in der Sichtbarkeit, was in deinen Worten uns in der Unsichtbarkeit in die Herzensaugen sehend hineingesprochen wurde. Dieses Geheimnis der Personalgemeinschaft mit dir. Wir gehören zu deiner Person. Und du hast hier ganz, ganz viele, die in großer Dankbarkeit vor dir stehen. Für ihre Rettung und für ihre Berufung in deine Person. Und so geben wir dir über diesem riesengroßen Geschenk, auch heute Morgen an diesem Ort, den Dank und die Anbetung dir, Jesus, unserem Haupt. Und wir sagen es dir neu, dass wir verstehen und verstanden haben, wie heilig das für dich ist, was Gemeinde betrifft. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass dieser Respekt uns immer mehr bestimmt und durchzieht in all den vielen Kleinigkeiten, dass wir es mit dir, deiner Sache, deinem Herzstück, ja, deiner Person zu tun haben, wenn wir es mit Gemeinde zu tun haben. Und Herr, es gilt neu. Raus aus unseren kleinen Welten, hin auf deine Grundlinie, stehen wir neu vor dir und sagen dir, wir wollen dir folgen. Sag uns, was zu tun und was zu lassen ist, was zu reden und wo zu schweigen ist, wo zu handeln ist und wo nicht. Gib uns den Geist der Liebe, den Geist der Vergebung, den Geist der Treue, der Geduld, der Tat. Handle du durch uns, deine Glieder, zugunsten deines Leibes, zugunsten deiner Person. Bitte, nimm uns neu in Beschlag. Und so lasst uns miteinander die Worte beten, die uns Jesus, unser Herr, gesagt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.